Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Sonntag stand hier vorne auf einem Hocker eine Kerze, brennend. Von ihr gingen verschiedene Bänder in verschiedenen Farben aus. Alle standen für unterschiedliche nationale Herkünfte, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gewohnheiten oder Prägungen. Doch alle hatten die eine Mitte, nämlich Jesus Christus, das Licht der Welt. Diese Szenerie stellte Pfarrer Völkner unter das Bibelwort aus dem Römerbrief: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und seine Deutung zusammengefasst war: Solange Christus die Mitte unseres Glaubens ist, sind alle Unterschiede zweitrangig und sollten nicht zur gegenseitigen Verurteilung und Entfremdung führen. Heute möchte ich diesen Gedanken weiterführen und fragen, wie die gegenseitige Annahme gelebt und ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Eigentlich überall in der großen, weiten Welt, denn Gottes Wort gilt für alle Menschen. Aber auch in unseren kleinen Welten, im Beruf, in Familie, in unseren Gemeinden, in Nachbarschaft. Die Bibel hat an ganz, ganz vielen Stellen Ermutigungen oder auch Hinweise, die nichts von ihrer Aktualität für das menschliche Miteinander verloren haben. Beispielsweise der Wochenspruch von letzten Sonntag: Eine trage die Last des anderen. Oder eine biblische Empfehlung: Ist möglich, wie an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das Problem sind oft unsere schnellen Urteile und Vorurteile. Sympathisch, unsympathisch, innerhalb weniger Sekunden ist schon eine Entscheidung irgendwie gefallen. Und auch mit dem moralischen Urteil geht es schnell. Richtig oder falsch, schwarz oder weiß, ist bei uns Menschen oft schnell entschieden. Meist wissen wir sehr gut, was verwerflich ist und tun lautstark oder subtil unsere vielleicht Unverständnis oder, wenn es schlimmer kommt, auch Verachtung und Entwertung kund. Vorsicht vor solchen Urteilen, warnt die Bibel, denn es gibt niemanden, der ohne Fehler ist. Es gibt niemanden, der nicht immer wieder auch auf die Großzügigkeit und die Nachsicht anderer angewiesen ist. Es ist einzig allein Gott, der richten kann. Darum ermutigt uns Jesus ja zum Vergeben. Wer aus dem Bewusstsein lebt, dass Gott ihm barmherzig entgegenkommt, der kann auch versuchen und damit ringen, immer wieder neu auch versöhnt zu leben, wie Josef, der seinen Brüdern nach langer Zeit das Unrecht verzeiht, das sie ihm angetan haben. Oder wie David, der Saul, der ihn töten wollte, verschont, als Saul in der Höhle war, ganz allein, und David auch, und Saul das nicht merkte. Er hat es nicht getan. David hat Saul verschont. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus. Und klar, dass der heutige Predigttext hierzu sehr deutlich ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht. Es ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr richtet, wird man auch euch richten. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Heiliger Geist, erfülle uns mit deiner Gegenwart und leite uns durch die Predigt. Lass uns dein Wort als lebendig und wirksam erfahren. Hilf uns, deine Wahrheit zu erkennen und danach zu leben. Amen. Wissen Sie, solch ein Text, wie ich gerade gelesen habe, den kann man eigentlich nur sich selbst predigen. Vor allem, wovon ich ausgehe, dass wir alle unsere Balken haben oder unsere blinden Flecken. Aber auch ohne blinde Flecken. Jeder weiß doch selbst am besten, wo seine Schwächen sind, seine Fehler, wo er sich immer wieder verrennt. Ich zum Beispiel ertappe mich immer wieder beim Autofahren. Wenn mir ein anderer zu langsam fährt oder mich wieder einmal eine Baustelle ausbremst oder mir sogar jemand die Vorfahrt nimmt, ein kurzer Ärger, der wäre verständlich, aber manchmal rutscht mir dann doch ein böses Wort von den Lippen und ich werde doch ein bisschen gnadenlos. Wie gut, dass ich in der Regel schnell merke und in mich gehe, hey Gottfried, das war jetzt nicht in Ordnung. Es ist das heilige Erinnern des Gewissens. Und ich bin dankbar, dass ich das spüre, dass Gott nochmal dann zu mir spricht und ich wieder mich zurechtrütteln kann und sagen, alles gut, nichts passiert. Das Autofahren hat es in sich. Ich bleibe noch mal einen Moment dabei, denn es gibt uns einige Hinweise aus der Verkehrspsychologie. Dort ist das natürlich Thema. Und also die Frage von Schuldzuweisung, Verantwortungsempfinden, wie Verhalten der Autofahrer gegenüber, das alles dann insbesondere in Zusammenhängen, wo etwas schief geht, wo also wirklich ein Unfall passiert ist und jemand zu Schaden gekommen ist. Das Phänomen, was die Wissenschaftler beschreiben, heißt die unterschiedliche Attribution von Schuld. Es heißt nichts anderes, dass man mit zweierlei Maß misst. Also dass es so ist, Autofahrer neigen dazu, sich selbst immer zu entschuldigen, wenn was schiefgelaufen ist. Naja, das war zu nass, das Licht war schlecht oder was auch immer. Also das wird dann verharmlost. Währenddessen die Fehler des anderen werden sofort personalisiert. Du, und dann kommt ein Schimpfwort, und du kannst kein Auto fahren. Und also das ist ein ganz anderes Maß, was in die Wissenschaft hier beschreibt, was Autofahrer den anderen zumessen und wie sie sich selbst entschuldigen, es war doch nicht so schlimm. Hier ist es natürlich ein Lernfeld für Barmherzigkeit. Und meines ist in der Tat das Autofahren. Dieses zweierlei Maß ist schon eine Falle. Vielleicht ist es für Sie etwas anderes. Vielleicht auch das Autofahren natürlich oder Radfahren, was auch immer. Aber der Umgang mit den Nachbarn, die Herausforderungen in der Familie, immer wieder die Herausforderung, doch barmherzig zu sein. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat zu diesem Lernfeld einmal für mich damals einen fundamental wichtigen Satz gesagt. Hat ihn so formuliert, sei barmherzig, du könntest sein wie er. Dieser Satz bringt auf den Punkt, wie verletzlich und verbunden wir Menschen sind. Kein Mensch ist über den anderen erhaben. Barmherzigkeit heißt, ich sehe den anderen nicht nur so, wie er ist, sondern wie ich hätte auch selbst sein können. Wäre ich in anderer Familie aufgewachsen, hätte ich diese Krankheit, was auch immer für Schicksalsschläge andere Menschen vielleicht gemacht haben, zu dem, wie sie sind. Ich bin verschont worden, aber hätte es mich getroffen. Wer weiß, vielleicht wäre ich tatsächlich genauso wie der andere, über den ich jetzt unbarmherzig richte. Also die Bibel lehrt uns, fair zu bleiben, den anderen nicht zu verurteilen, sondern versuchen zu verstehen, warum jemand so reagiert, wie er es tut. Und im Prinzip geht es um eine innere Haltung. Es geht darum, die Bereitschaft zu haben, sich selbst als entwicklungsbedürftig zu sehen, in jedem Alter. Also auch zu schauen, wo ist mein eigener Anteil an Konflikten, meine eigenen Schwächen, auch daran zu arbeiten und nicht zu tun, als wäre das halt so, ich bin halt so. Wenn man bereit ist, nicht nur bei dem anderen, sondern auch bei sich selbst Fehler zu sehen, dann verbietet sich Unbarmherzigkeit, dann verbieten sich harte Urteile und Festlegungen. Doch bei diesem Thema geht es nicht um moralische, ethische Weisheiten, die vielleicht auch jeder natürlich auch nachvollziehen kann oder nicht oder mehr oder weniger. Hier geht es eigentlich darum, um eine Sicht des Menschen, der auf ein Miteinander angewiesen ist. So wie Gott mit uns miteinander auf dem Weg ist, sind wir auch miteinander auf dem Weg. Und von daher geht es jetzt nicht darum, um richtig oder falsch, es geht um gemeinsame Wege, es geht um etwas Gemeinsames zu erreichen. Und in diesem Sinne ist das, was mir passiert und wo ich gut bin, dem anderen ist es ja auch wichtig, dass wir gemeinsam Schritte vorangehen. Und da ist das Vergeben und Verzeihen, das Miteinander auch in Versöhnung zu leben, einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass etwas funktioniert in unserer Gesellschaft und nicht blockiert. Jetzt erschrecken Sie bitte nicht. Ich habe einen Wermutstropfen. Die christliche Aufforderung zur Barmherzigkeit und zur Vergebung hat eben auch eine sehr, sehr schwierige Seite. Am Beispiel des Berichtes, den die evangelische Kirche herausgegeben hat über die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland. Sie wissen, das war ja auch ein Grund für viele Kirchenaustritt. Es war ein Grund dafür, dass das Vertrauen in Kirche verloren gegangen ist. Und dieser Bericht dieser Kommission der evangelischen Kirche ist im Januar vor einem Jahr veröffentlicht worden. Und hier kommt ein Satz. Von sexueller Gewalt betroffene Menschen werden mit Wünschen nach Vergebung der sexualisierten Gewalt konfrontiert, bevor eine angemessene Auseinandersetzung mit der Schuld umgesetzt wurde. Also dieses Wort, du musst vergeben. Vergebung als Zwang. Und da heißt es dann weiter, Schuld. Also es sind ja Menschen schuldig geworden an diesen Frauen und Kindern und Jungs. Schuld ist ein nicht prinzipiell auflösbarer Zustand. Und das kann im evangelischen Selbstverständnis, das ist auch überall so, nicht ausgehalten werden. Der Druck zur Vergebung dient hier stärker dem Bedürfnis nach Harmonie, eine harmonische Gemeinschaft wiederherzustellen, als dass es den Bedürfnissen der Betroffenen nach Gerechtigkeit Rechnung trägt. Also im Klartext, du musst vergeben, dann geht es uns wieder gut und wir werden nicht mehr daran erinnert und es geht einfach so weiter. Und das ist dieser Satz, du musst vergeben, oft ein zweiter Schlag, ein erneuter Schlag ins Gesicht bei Opfern von Gewalt. Das habe ich in meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit in der psychiatrischen Klinik Hohmark oft erlebt. Und der damalige ärztliche Direktor Dr. Grabe hat ein Buch geschrieben, Lebenskunst Vergebung ist der Titel. Und er hat hier eine große Hilfe, bietet er an, mit dem Thema nochmal auch angemessener und nicht so oberflächlich umzugehen. Er räumt mit dem Missverständnis auf, dass Vergebung und Versöhnung das Gleiche ist. Er sagt, Vergebung ist immer ein innerer Akt. Und Vergebung ist nur und ausschließlich nur einseitig möglich. Das heißt, nur der Betroffene oder die Betroffene kann vergeben. Und Vergebung kann auch einseitig sein, auch wenn der andere Mensch, der schuldig geworden ist, an mir keine Reue zeigt oder sich nie entschuldigt. Und Vergebung heißt nicht, dass ich das Geschehene wieder gutheiße. Nein, das Geschehene war nicht gut. Das bleibt schlecht. Es geht auch nicht um die Verharmlosung oder das Wegregen einer Kränkung oder einer Schuld. Das einzige Ziel der Vergebung betrifft die betroffene Person selbst. Das Ziel der Vergebung ist, innerlichen Frieden zu finden und sich aus der bösen Bindung, der bösen Tat zu lösen. Vergebung ist ein Prozess und kein Knopfdruck. Sie kann dauern, braucht Zeit und manchmal auch seelsorgerliche oder therapeutische Begleitung. Und Grabe schreibt sinngemäß: Ich vergebe nicht, weil der andere es verdient hat, sondern weil ich frei werden will. Frei von diesem schlimmen Geschehen, frei von Hass, frei von Rachegedanken, frei von Magengeschwüren und schlaflosen Nächten, aber auch frei vom Alleinsein, denn Verbitterung macht einsam. Und die Bedeutung des Wortes Vergebung erklärt sich eigentlich auch von selbst. Vergebung. Also weggeben. Wohin? An Gott, sagt Paulus. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vergebung bedeutet also im Kern, auf die eigene Rache, auf die eigene Wiedergutmachung, auf die eigene Vergeltung zu verzichten und das Recht auf Wiedergutmachung an Gott abzugeben, zu vergeben. Versöhnung ist ein anderes. Versöhnung ist ein beidseitiger Prozess. Versöhnung setzt Vergebung voraus, also das Opfer sagt, okay, wir können wieder anfangen. Aber dann kommt noch hinzu, die andere Seite muss auch aktiv dazu beitragen. Also jemand, der schuldig geworden ist, so wie die Brüder von Josef an ihm. Die müssen aktiv werden. Sie müssen ihre Reue zeigen, auch ihre Gespräche suchen und Vertrauen wiederherstellen. Und Versöhnung ist dann möglich, wenn der andere, die anderen, wer auch immer, ja, sein Versagen einzieht und Verantwortung übernimmt für das, was er getan hat. Vergebung ist ein Geschenk und Versöhnung ist ein Weg. Da geht es nämlich wieder weiter, dass man neu anfangen kann. Und wie es jetzt im ersten Mosebuch hieß, es war ja viel zu tun. Die Versöhnung war ja notwendig, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und Versöhnung schenkt neues Leben. Das ist ja die Botschaft. Und mit der möchte ich jetzt auch schließen, dass Vergebung einseitig ist und Versöhnung etwas ist, was voraussetzt, Schuld einzugestehen, zu vergeben und gemeinsam zu suchen, ob ein neuer Weg möglich ist. Und das hat ja Gott selbst gemacht, mit uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unseren Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.